Wir sind jetzt, oder es ist die Zeit nach der Auferstehung. Jesus hat sich kreuzigen lassen, ist für uns gestorben. Und dann war der Auferstehungsmorgen. Und dann ist Jesus mehrmals erschienen. Er war wieder da, aber anders als wie vorher. Und ja. Und ich lese einfach jetzt aus der Hoffnung, aus der NGÜ, einige Verse. Jesus zeigt, als sie gegessen hatten, also da war dieser Grill, den Jesus vorbereitet hat, in wunderbarer Art und Weise, am See Genezareth. Wir sind nicht mehr in Jerusalem, sondern wir sind jetzt am See Genezareth. Einige Jünger waren dort, der Christian hat am letzten Sonntag das so anschaulich gepredigt und gebracht, ja. 7 Jünger waren dort und haben dann noch ein Frusterlebnis, diesen wunderbaren Fischzug gemacht und eine neue Begegnung mit dem Herrn, mit dem Auferstandenen, mit dem Lebendigen, aber eben anders. Ja. Als sie gegessen hatten an diesem Morgen, ja, das war nicht die Ladies Night, sondern das war der, wie heißt man, All People Morgen oder wie sagt man denn dann? Okay, Männergebetsfrühstück, genau, haben wir übrigens gestern gehabt, war wieder eine gute Zeit. Einmal im Monat ist es. Also als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Das ist der erste wunderbare Teil oder dieser herrliche Teil, würde ich sagen. Mir bewegt es immer wieder aufs Neue jetzt überhaupt, wo ich mich mit denen so auseinandergesetzt habe. Jesus hat da einen Ort vorbereitet, am See Genezareth, hat eine Umgebung gewählt oder geschaffen, wo er speziell jetzt mit dem Petrus, aber auch mit den anderen 6 Jüngern, aber speziell mit dem Petrus, Sache ansprechen kann und bereinigen kann. Er hat ein Umfeld geschaffen. Er hat ihn zurückgeführt, geistlich gesehen, zum ersten Fischzug, wo er auch nichts gefangen hat und wie er auf Jesu Wort hin einen riesigen Fischzug gemacht hat. Er hat ein Kohlenfeuer vorbereitet. Das ist der Ort oder der Punkt, wo Petrus so schmählich versagt hat, da im Hof, wo er Jesus verleugnet hat. Und er hat ein Frühstück vorbereitet. Er hat gegrillt. Der Auferstandene sitzt sich hin, macht ein Kohlenfeuer, legt Fische drauf und bereitet ein Brot vor. Nur zu dem Zweck, dass er mit Petrus und den anderen sie zeigen kann und in einen Ort treten kann, die ihr Herz erreicht und ihr Leben verändert. Ja, also wirklich ganz toll. Jesus wählt mit Sorgfalt diese Begegnung, liebevoll vorbereitet. Er ist da in dem Frust, den sie im Moment gehabt haben, was Christian auch so beschrieben hat, obwohl sie ihn nicht gesucht haben und nicht gerufen haben. Jesus ist bereits da. Die Nacht war sicher kühl, Petrus sicher nass und die Mägen der Fischer sicher leer. Die Stimmung am Boden. Jesus hatte wunderbar vorgesorgt, ohne darum gebeten worden zu sein. Und dann noch das Erlebnis, dass da 153 Fische fangen, große Fische. Ja, der Herr bereitet auch in unserem Leben immer wieder mal so Situationen vor, wo wir frustriert sind, nicht aus, nicht einwissen. Und plötzlich haben wir Erfahrung mit ihm, die uns seine Größe wieder vor Augen führt. Ja, kommt her und lasst es euch schmecken, hat er noch gesagt. Und dann nach diesem Essen, erst nach diesem Essen. Es war ja da etwas vorgefallen in Petrus. Ich denke, alle wissen es. Ja. Petrus hat Jesus ganz viel versprochen und hat dann am entscheidenden Punkt versagt. Jesus verleugnet, obwohl ihm der Herr das schon vorher eh klar gemacht hast, dass er das nicht schafft. Ja? Aber in seiner Selbstüberhebung oder Überhöhung, ja, hat er gedacht, er kann das vielleicht machen oder er wird das machen, ganz sicher sogar. Und dann nimmt Jesus nach diesem Essen, wir würden ja sagen, also mit dem sitzen wir uns zuerst gar nicht einmal hin, jetzt müssen wir mal über das sprechen, was da war, müssen wir mal das bereinigen, wenn überhaupt, ja, sondern Jesus lädt zuerst ein, es hat schon zwei Begegnungen vorher gegeben, auch wo der Petrus dabei war. Und Jesus hat zweimal schon gesagt, Friede sei mit euch, und da war auch der Petrus dabei. Und trotzdem war im Petrus mindestens das noch drin, wie geht das jetzt weiter? Wir haben nie drüber gesprochen, ich habe keine Gelegenheit gehabt, das, oder auch keine gesucht, das anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal jemand ganz bitter enttäuscht habt. Ja, und hast das auch vielleicht zutiefst bereut und Tränen sind geflossen, doch mit der betroffenen Person, die es betroffen hat und die da geschädigt war und enttäuscht war, hat es noch kein klärendes Gespräch gegeben. Und dann, oder es war nicht möglich, innerlich gescheut davor. Und dann begegnet man dieser Person, ja, und weiß nicht, wie man Gespräche anfangen sollte, wie man das ansprechen sollte. Man kann nicht sagen, Schwamm drüber, das ist auf Dauer keine gute Sache und weiß aber auch nicht, wie man beginnen soll. So ähnlich mag es in Petrus gegangen sein. Sitzt da am Kohlenfeuer, wird erinnert durch das Feuer, dass er genau am Kohlenfeuer Jesus verleugnet hat dreimal. Und Jesus hat ihn dann angeschaut, wie er vorbeigegangen ist. Und Petrus hat dann bitterlich geweint, ist dort weggegangen. Ja. Und jetzt wird er wieder erinnert dran. Aber der Herr nimmt ihn dann beiseite, können wir annehmen, weil und führt ein ganz persönliches Vier-Augen-Gespräch, oder der Johannes hat es scheint mitbekommen, aber andere vielleicht nicht, und führt da ein Vier-Augen-Gespräch. Jesus macht den Petrus nicht vor allen Augen nieder, ja, und auch nicht bei der ersten Begegnung. Er lässt sogar Zeit verfließen, eine gewisse Zeit, ja. Er gibt diesem Petrus diese Zeit und wartet auf den richtigen Punkt. Einerseits ist ja der Petrus magnetisch hingezogen zu Jesus. Wir haben das gehört letzten Sonntag, wie der Johannes dann sagt, der Jesus ist es da am Ufer, der da gefragt hat und gesagt hat, werfst die Netze zur rechten Seite. Und dann springt der Petrus gleich ins Wasser, um schneller dort zu sein. Ist ja gut, dass nicht alle sechs anderen auch noch reingesprungen sind, sonst würde das Schiff heute noch im See Genezareth herumtreiben, führerlos. Ja, aber Petrus in seiner Impulsivität, in seiner brennenden Liebe ist da gleich reingesprungen und hingeschwommen oder gewartet, ist man nicht. Ja. Jesus ergreift die Initiative. Er nimmt jetzt Petrus zur Seite und dann stellt er ihm die wichtigste Frage. Nicht die nach Wiedergutmachung oder was hast du denkt dabei oder wie ist dein Glaubensbekenntnis oder sag mir die 10 Gebote auf, damit ich dir überhaupt noch vertrauen kann und so weiter, sondern er nimmt ihn beiseite und stellt ihm die wichtigste Frage, die Frage nach der Liebe. Und zwar, liebst du mich mehr als diese 6 anderen, die eben auch da waren? Und zwar dahingehend, weil der Petrus vor der Kreuzigung gesagt hat, wenn die alle verlassen, ich verlasse die nicht. Ich gehe sogar für die in den Tod. Ja. Und Jesus fragt ihn da jetzt, liebst du mich mehr als die anderen? Und das hat der Petrus gelernt in der Zwischenzeit, dass er das so nicht beantworten kann. Petrus gab ihm zur Antwort, und das führt uns jetzt ein bisschen in die Irre, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt damit nicht, ja, ich liebe dich mehr als wie die anderen, sondern ach Herr oder ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da müssen wir einen kleinen Ausflug machen. Ich weiß, dass das ja auch zu verschiedenen Auslegungen führt, aber doch in diesem Teil, in diesen 3 Fragen, die Jesus stellt, werden 2 verschiedene Worte verwendet. Und zwar im Deutschen haben wir ja diese Worte, da haben wir nur das Wort Liebe. Und im Griechischen, oder in dem Fall Aramäischen, vielleicht Griechischen, jedenfalls gibt es 3 Worte dafür. Das eine beschreibt eine wirklich hingebungsvolle Liebe. Eine Liebe, die alles gibt, das ist die Agape. Und das zweite Wort, das ist Phileo, das beschreibt eine freundschaftliche Liebe, Zuneigung, so wie die Kinder vielleicht, ein Kind sagt, ich liebe diese Puppe, ja, aber die würden nicht alles ihr Leben dafür hergeben. Ja. Und diese zwei Worte kommen da vor. Und von denen redet Jesus und der Petrus. Wenn jemand einen guten Freund hat, mit dem er eng und gern zusammen ist, den er gut leiden kann, so würde er das Wort Phileo verwenden. Ja. Und das Wort Agape würde er verwenden, wenn es wirklich um so eine Liebe geht, die alles opfert, so wie Jesus geliebt hat, so wie Jesus die Liebe beschreibt, so wie Paulus dann auch die Liebe beschreibt, so wie Jesus diese Liebe gelebt hat, ja, gerade 14 Tage vorher. In seiner alten Art hätte der Petrus geantwortet, freilich Herr, ich liebe dich viel mehr, ich bin auch jetzt noch bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ich liebe dich mehr als wie Nathanael, Andreas, Philippus und wer da sonst noch da war, Johannes. Ja. Aber das hat er gelernt, dass er das nicht schafft, dass das nicht geht. Er fühlt sich hingezogen, er antwortet dem Herrn mit Phileo. Jesus fragt, die Agape, liebst du mich so sehr, so hingebungsvoll, so wie du es damals versprochen hast? Petrus sagt jetzt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich bin hingezogen, dass ich bin freundschaftlich verbunden. Ich hab dich von Herzen gern, aber ich kann nicht sagen, so wie ich es damals versprochen habe. Das ist zu viel. Und ich kann auch nicht sagen, ob ich dich mehr liebe als wie die anderen. Das Urteil traue ich mir nicht mehr zu. Ja? Das ist nicht. Ja. Und dann sagt Jesus, gut, wenn das so ist, dann schauen wir mal. Dann machen wir Bewährungszeit mit dir. Ob ich noch was anfangen kann mit dir, irgendwann in der Zukunft? Nein, Jesus sagt, nachdem Petrus ihm so geantwortet hat, weide meine Lämmer. Lämmer sind Schafe, die noch nicht ein Jahr alt sind, also Lämmlein oder Lämmer. Ja, dann spricht man von Lämmern, sonst spricht man von Schafen. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer, die Jüngsten im Glauben, die Zartesten, die Gefährdetsten, auf die, weil du mich so liebst, weil du mich liebst und ehrlich bist, wie du mich liebst, ja, und Erkenntnis hast über dich selber, darum kann ich dir diese Jungen, diese Zarten, diese Kleinsten anvertrauen. Bei unserer Milchbäuerin, wo wir manchmal die Milch holen und die Eier, die hat ein Mutterschaf eingestellt und dieses Mutterschaf hat 4 Lämmlein geboren. Das ist ganz was Außergewöhnliches. Ja. 2 sind schon viel, eines ist normal und die hat 4 geboren. Die könnte sie niemals ernähren. Aber die Milchbäuerin, die kümmert sich liebevoll um diese 4. Und sie leben heute noch. Ich habe gerade letztes Mal gefragt, sie nährt mit dem Fläschchen, zwischendurch trinken sie bei der Mama. Die hat gar nicht so viel Anzapfmöglichkeiten. Und so können diese Lämmlein überleben. Und Jesus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer, weide diese Kleinen. Du bestätigst den Auftrag, ich erneuert den Auftrag, den ich da schon einmal ansatzweise gegeben habe. Weide meine Lämmer, die Krabbelgruppe, die Kinderstunde, die Ameise, die Jungschar bis hinauf. Ohne Liebe gibt es vielleicht sogar einen Erfolg, doch es ist so leer wie ein tönendes Erz und anders liegt der Segen da. Frage 2, Jesus fragt Petrus wieder, liebst du mich? Aber jetzt sagt er nicht mehr mehr als wie die anderen, sondern liebst du mich mit dieser Agape? Und Petrus sagt auch das zweite Mal, genau dasselbe wie vorher. Ich liebe dich, ich bin dir zugeneigt. Ich habe dich herzlich gern, aber ich kann nicht sagen, in dieser umfassenden Art und Weise, weil ich für mich keine Garantie abgeben kann. Ja. Und Jesus sagt, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Das sind schon die etwas Älteren, das sind schon die länger im Glauben sind, die dann fester sind. Aber auch da gibt es ja immer wieder Anfechtung, immer wieder Gefahren. Ja. Bin da erinnert, habe ich schon mal so ähnlich erzählt, aber gerade bei der letzten Fahrt, unsere Fahrten nach Rumänien, da letztes Mal auch wieder, der Horst war dabei, gezählt haben wir es nicht direkt, aber wir haben viele tote Hunde neben der oder auf der Bundesstraße liegen gesehen. Meistens herrenlose Hunde, das gibt es in Rumänien ganz viel. Aber wir haben kein einziges Schaf gesehen, kein einziges totes Schaf. Ja. Und Jesus sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Das ist die Aufgabe. Frage 3. Jesus fragt Petrus das dritte Mal und das macht ihn traurig, weil es ihn wiederum und nur stärker zurückführt zu seiner dreimaligen Verleugnung. Aber es ist gut. Und wenn Jesus das Petrus fragt und wenn Jesus das uns fragt, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Dann ist das zu uns am besten. Dann fragt er nicht, weil er uns irgendwie segieren will oder blamieren will oder abkanzeln will, sondern damit wir einen Schritt vorwärts gehen und tiefer nachdenken und unser Leben und unsere Beziehung zu ihm neu ordnen und vertiefen. Ja. Jesus fragt ihn ein drittes Mal und hilft Petrus auf einfühlsame Weise die Beziehung wieder vollständig herzustellen und zu klären. Und das ist so tröstlich für mich, das ist so ermutigend. Wir brauchen keinen Mentor dazu. Der Mai ist ja der Marienmonat, so sagt man in Österreich nicht. Und da gibt es auch schon viele Wallfahrten an die bestimmten Orte. Ihr braucht keine Fürsprecherin. Jesus spricht direkt mit Petrus. Jesus ist bereit, direkt mit uns zu reden, uns zu korrigieren, uns zu führen, uns anzuleiten, uns zu heilen, wie wir in dem einen Lied gesungen haben, wenn da was kaputt ist in der Beziehung. Lassen wir diese Fragen auch an uns heran. Dreimal fragt Jesus Petrus, bin ich mehr als Petrus? Habe ich nie versagt? Habe ich Jesus nie verleugnet? Habe ich mich nie geschämt, mich zu outen, zu Jesus zu stehen? Habe ich nie bei einer zu Herzen gehenden Predigt vielleicht etwas versprochen, was ich dann in weiterer Folge so nicht halten habe können? Bei mir ist das passiert und der Herr macht dann deswegen nicht kaputt und nicht fertig, sondern im Gegenteil, er hilft dann wieder weiter. So eine Liebe hat der Herr Jesus Christus. Und es ist auch gut bei Eheleuten, wenn sie sich von Zeit zu Zeit einmal fragen, darüber nachdenken selber, habe ich meine Frau, habe ich meinen Mann lieb? Oder ist da was eingeschlafen? Hat sich da was fast totgelaufen? Ist es am Sterben? Und so ist es auch da. Es ist die wichtigste Sache zwischen Jesus und dir, die Liebe. Ja, es ist wirklich die Liebe, die wichtigste Sache. Die wichtigste Sache in jeder Art von Dienst im Reich Gottes. Von der Gottesdienstleitung über Jugendarbeit bis hin zu Haus und Hof. Weil selbst da, wenn jemand ganz mürrisch den Hof aufkehrt und es kommt jemand anderer ein und sieht es, dann ist das sicherlich kein gutes Zeugnis. Aber wenn er es für den Herrn macht und den Schmutz wegputzt, auch mit einem dankbaren und fröhlichen Herzen, dann ist das ein Zeugnis. Ich denke, der Herr ist nicht auf unsere Antwort angewiesen, so wenig wie auf die von Petrus, ob der Petrus ihn wirklich liebt. Jesus weiß das. Wenn er weiß, wo 153 Fische zu finden sind, dann weiß er auch, was im Menschenherzen drinnen ist und auch in meinem Herzen. Er braucht diese Antwort nicht für sich, der Herr, der Auferstandene. Er ist Herr aller Herren, König aller Könige. Ja. Aber der Petrus braucht es für sich. Und wir brauchen auch diese Antwort von Zeit zu Zeit auch für uns, ob wir den Herrn von Herzen lieben. Ja, selbst wenn wir es vorsichtig formulieren. Frag mich überhaupt, wie man das formulieren kann oder so. Gern kann man ein Lied singen, ich liebe dich, Herr. Und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch richtig, aber es muss in Übereinstimmung mit dem Herzen sein. Wir lesen weiter da, also das ist wirklich so ein bewegendes Erlebnis, was Jesus Christus, der, ich sage immer nur der Auferstandene, mit dem Petrus da durchgeht und wie er ihn behandelt, was für Liebe da ausspiegelt und ausleuchtet. Es geht dann weiter, Jesus sagt zu ihm, nur mal in diesem persönlichen Gespräch, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir dein Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir dein Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Das ist das Letzte, ja, folge mir nach. Also Jesus skizziert da einmal die grundlegende Veränderung im Petrus, die sich dann auch zeigt, indem er genau das macht, Lämmer hüten und Schafe weiden und dorthin, ja. Und dann sagt er, schau, es hat eine Zeit gegeben, da hast du deinen Gürtel umgebunden, du warst nur beweglich, du hast ihn durchfädeln können, hast keine Probleme gehabt, bist dann hingegangen, wo du wollen hast, nach Lust und Laune, aber es kommt eine Zeit, und sie hat schon begonnen, wo du dich führen lässt, wirklich führen lässt, und dann eine Zeit, wo du wohin gehen wirst müssen, oder hingehen wirst, nicht müssen, wo du dir den Ort eigentlich und die Ort eigentlich nicht ausgesucht hast. Aber nicht, weil er dann schon so alt ist und den Gürtel nicht mehr nach hinten bringt und nur mehr die Hände heben kann und irgendeine Pflegerin fädelt ihm das dann ein, sondern weil in ihm die Bereitschaft gewachsen ist und die Hingabe gewachsen ist, sich vom Herrn, von seinem lebendigen Heiland führen zu lassen. Das ist Zukunft. Und bei dieser das, was Jesus ihm da sagt, dem Petrus, ja, das ist sein persönlicher Weg und seine Zukunft. Er bereitet ihn schon darauf vor und auch auf seinen gewaltsamen Tod, ja, auf seinen Märtyrertod. Petrus wird eines gewaltsamen Todes sterben. Das steht zwar nicht in der Bibel, es gibt außerbiblische Hinweise, aber wenn Jesus das so angekündigt hat, dann ist es ganz sicher also eingetroffen. Dann hat, und ab jetzt hat Petrus den Mut und die Kraft, es so anzunehmen und ja, zu gehen. Das, was er vorher Jesus von sich heraus großspurig versprochen hat und nicht halten hat können, ich gehe mit dir in den Tod, ja, das wird dann auf andere Art und Weise erfüllt, aber auf freiwillige oder auf willige Art und Weise erfüllt es dann Petrus. Und mit dem gewaltsamen Ende von Petrus, das Jesus ihm da ankündigt, wird, das widerspricht ganz unserem Denken, Gott verherrlicht, steht da. Gott wird dadurch verherrlicht, dass Petrus eines gewaltsamen Todes sterben wird. Ja? Wir denken, gesegneter Mann oder besonders gesegnete Menschen sind dann die, die bei denen es nur mehr aufwärts geht ab der Bekehrung, nicht? Die dann ins Haus und, oder in den Reichtum und leben können und in üppige Gesundheit und ein hohes Alter erreichen. Und dadurch wird dann Gott besonders verherrlicht, ja, weil Gott so gewaltig ist und das Leben so wunderschön gestaltet dann. Aber so ist es wenigstens da beim Petrus nicht. Und es gibt viele andere, die Generationen herauf bis heute, und heute gibt es noch mehr wie je zuvor, die um des Glaubens willen leiden und dadurch den Herrn verherrlichen. Verherrlichen dadurch, darin, dass sie in ihrem Leben und mit dieser Hingabe bezeugen, dass das Verhältnis und das, was ihnen Gott gegeben hat und geschenkt hat, unendlich wichtiger ist, als wie ein langes Leben und völlige Gesundheit und Reichtum und was weiß ich, was noch ist. Dadurch wird Gott verherrlicht. Das andere muss man sowieso lassen. Aber sie haben ewiges Leben. Und Petrus hat ewiges Leben und wird die Herrlichkeit beim Herrn verbringen. Eins lernt der Petrus noch, das machen wir noch ganz kurz. Dann dreht sich der Petrus um und sieht da in Johannes und sagt, was wird mit diesem da sein? Ja, könntest du das auch dann selber lesen. Und Jesus sagt, er zeigt ihm, wer der wirkliche Herr ist und der Souverän. Nicht Petrus ist ob jetzt der Chef über die Gemeinde und Gemeinden, er ist nicht der Papst in dem Sinn, der dann das Sagen hat, sondern Jesus ist und bleibt der Herr in alle Ewigkeit. Und er führt Menschen verschieden. Und das Recht hat er dazu und das ist in seiner Souveränität. Denn Johannes führt er anders. Ja? Und das geht, das ist ein bisschen ein hartes Wort, das geht die Petrus nichts an, wie ich den führe. Das ist meine Sache. Und wir brauchen nicht neidisch auf einen anderen schauen, den Gott anders führt. Wir brauchen nicht sehnsüchtig nach einem anderen. Wollen, sollen dort sein, folge mir nach. du, wo Gott dich haben möchte, sei dir gewiss darüber und dann geh diesen Weg und sei nicht neidisch oder mach nicht Vorwürfe jemand anderen. Ja, Lebenswege. Und jetzt möchte ich noch, wir haben ja heute das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Ich könnte die Frage auch noch anders formulieren. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich hab dich auf jeden Fall lieb, sagt Jesus. Und er beweist es. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe für dich alles gegeben. Wir feiern dann das Abendmahl. Jesus hat Leib und Blut gegeben. Jesus hat den Petrus geliebt, bevor er versprochen hat, ich werde für dich in den Tod gehen. Jesus hat Petrus geliebt, wie Petrus ihn verleugnet hat. Und Jesus liebt Petrus an diesem Tag und in dieser Stunde noch. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir versagen, Jesus Christus liebt uns, denn seine Liebe hört niemals auf. So steht es im Wort Gottes. Dessen dürfen wir gewiss sein. Aber wir sollten auch eine gereinigte Beziehung anstreben und eine lebendige Beziehung, eine Liebesbeziehung, wann da vorher was dazwischen steht. Muss es unser höchster Wunsch sein, Herr, das in Ordnung zu bringen. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Niemals wird er größere Liebe haben, als wie Jesus sie gehabt hat und hat zu den Seinen. Ja, es kann ihn niemand überbieten. In keiner kommenden Zeit. Jesus hatte und hat und wird haben Liebe zu uns. Hast du mich lieb? Und jetzt bitte das Musikteam, uns das Lied zu spielen. Und dann wollen wir noch ein paar Worte zum Abend.